Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Hallo und guten Tag. Um die Krisentauglichkeit liberaler Demokratien. Darum geht es hier heute bei Tacheles. Und dazu begrüße ich den Soziologen Harald Welzer. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Für politische Entscheidungen ist es ja in liberalen Demokratien nun mal so, dass man dafür Mehrheiten organisieren muss. Und das kann bekanntlich dauern, vor allen Dingen, wenn es dann noch auf die europäische Ebene geht. Beim Klimawandel reden wir immerhin von einer Krise, die mittel- und langfristig die Existenz der Gattung Mensch bedrohen könnte. Und da träumt dann auch schon mal mancher im Grunde sehr überzeugte Demokrat davon, dass es so etwas gäbe wie einen guten, aufgeklärten, umwelt- und klimabewussten Diktator. Der muss dann nichts und niemanden scheuen und kann schnell und wirksam Gesetze machen. Sie, Herr Welzer, haben in einem Tagesspiegel-Interview gesagt, bevor ich in einer Diktatur lebe, lebe ich lieber im Klimawandel. Auf die Gefahr hin, dass die Erde in weiten Teilen dann unbewohnbar werden könnte?
Dazu muss man jetzt eigentlich ganz viel sagen, weil die Frage Nummer eins ist ja die, die Sie eben am Ende auch angesprochen haben. Wenn wir das Klima schützen wollen, schützen wir ja nicht das Klima des Klimas wegen, sondern wir schützen das Klima deswegen, damit es Überlebensbedingungen auf der Erde sicherstellt, die für die menschliche Lebensform dienlich ist. Das wäre Nummer eins. Nummer zwei ist nicht die menschliche Lebensform als solche, sondern im Rahmen einer Zivilisation, wie wir sie, glaube ich, unterstelle ich mal, Sie und ich gut finden. Das heißt, eine rechtsstaatliche Organisation von Gesellschaft, die mit Demokratie und Freiheit etwas zu tun hat. Also wir verkürzen ja die ganze Fragestellung, wenn wir sie rein naturwissenschaftlich betrachten. Und der andere Punkt ist ganz einfach der, dass man Diktaturen, so wie wir sie historisch kennen, ja als nicht wandlungsfähige Formen von Staatlichkeit kennen. Und insofern ist es mir vollkommen rätselhaft, wie man auf die Idee kommen kann, Diktatur für geeignet zu halten, mit sich verändernden Problemlagen umzugehen.
Da gibt es schon ein paar Argumente. Ich würde die Ihnen auch gleich zur Diskussion vorlegen. Aber erstmal muss ich da an dem Punkt schon noch mal nachhaken. Wenn wir in einem System leben müssten, das uns nicht gefällt, platt gesagt, dann lieber gar nicht?
Nee, das ist ja gar nicht die Alternative.
Also ich meine, na, Sie haben gesagt, ein ziviles, zivilisatorisch geprägtes Konstrukt, in dem wir leben wollen, Rechtsstaat und so weiter. Und wenn es das nicht gibt, dann wollen wir nicht.
Wir sind doch gar nicht auf dem Level, dass wir über das Überleben sprechen. Wir reden über ein gravierendes Zukunftsproblem, was das Überleben in einigen Jahrzehnten für sehr viele Menschen in der Gegenwart schon für auch einen relativ großen Teil in Frage stellt. Aber solange wir die Freiheit haben, darüber befinden zu können und Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können, ist doch die Panikreaktion, jetzt müssen wir überleben und deshalb alles in Kauf nehmen, völlig unangebracht. Damit verringern wir ja unseren Handlungsraum, der gegeben ist.
Sie haben eben gesagt, Herr Welzer, ist es Ihnen schleierhaft, wie man überhaupt erwägen kann, dass autoritäre, autokratische Systeme vielleicht besser funktionieren könnten. Naja, in der Krise können Sie zumindest mal eines, Sie müssen keine Abwahl befürchten und können deshalb harte Maßnahmen gegen Proteste vor allen Dingen durchsetzen, ohne dass da eben langwierig drüber diskutiert wird. Also ich erinnere nur an solche Debatten wie Abstandsgebote von Windrädern und so. Und wie oft hören wir, wir würden ja schon gerne dieses oder jenes, aber wir finden keine Mehrheiten dafür.
Ja, Demokratie ist vergleichsweise langsam. Das ist so. Das macht auch seinen guten Sinn, weil eine funktionierende parlamentarische Demokratie sich damit auch unabhängig von Stimmungen macht. Und Autokratien sind nicht in der Lage, auf Veränderungen zu reagieren. Also ich möchte mal ein historisches Beispiel dafür sehen, dass eine Diktatur oder ein autokratisches System in der Lage gewesen wäre, auf veränderte Umweltbedingungen adäquat einzugehen. Das können die nicht, weil das Gesellschaftsmodell selber und das Staatsmodell ist ja ein statisches. Autokratien gehen ja davon aus, es gibt Verhältnisse, die sind fest definiert. So, und solche Systeme sind nicht in der Lage, auf Veränderungen zu reagieren. Deshalb enden die alle in Mord und Totschlag. Deshalb finde ich diesen Wunsch nach der Ökodiktatur, wenn man es wohlmeinend formuliert, eher kokett und frivol.
Dann lassen wir das hinter uns. Aber ein Ja-Aber muss ich nur anbringen. Sie sagen, dass autokratische Systeme, also auch ein Land wie China, unfähig ist, sich an veränderte Bedingungen anzupassen. Wenn sich die Chinesen sozusagen an die Spitze der Klimaschützerbewegung setzen würden, dann ginge da alles sehr schnell. Und das haben wir in anderen Zusammenhängen, wo auch lernunfähige Systeme wie das chinesische ganz offenbar Dinge erkannt haben, dass das dann wirklich sehr, sehr schnell geht.
Es sind mir sehr viele Konjunktive in Ihrer Formulierung gewesen. Wir können es doch ganz aktuell beschreiben an der Unfähigkeit des chinesischen Regimes, mit der Covid-Pandemie umzugehen. Die führen doch jetzt eine Situation herbei, die sie wirtschaftlich extrem stark schädigt. Sie führen eine Situation dabei, dass westliche oder auch aus anderen asiatischen Räumen kommende Fachkräfte schreiend das Land verlassen, wenn sie es denn noch können. Und sie laufen durch ihre komplette Inflexibilität gegen alle Schränke, die sie selber gerne aufmachen würde, was ihre wirtschaftliche Entwicklung angeht. Und es ist einfach so, man muss es ja staatstheoretisch versuchen mal aufzudröseln. Also solche Systeme haben keinen inneren Entwicklungsbegriff, weil sie ja für sich am Ende der Geschichte schon angekommen sind. Und dann müssen sie halt intern regulieren. Leute, die nicht mitmachen wollen, werden eingesperrt oder umgebracht. Und Leute, die mitmachen wollen, müssen in diesem ewigen, gültigen System weiter existieren. Das heißt, wenn von außen etwas passiert, sind die unfähig zu reagieren. Und es gibt kein diktatorisches System, was seine eigene Herrschaft nicht nur über Macht und Gewalt gesichert hat und ansonsten dann irgendwann zusammengebrochen ist. Also die Romantisierung von Diktaturen jetzt bei dieser Öko-Frage ist aus meiner Sicht, wenn man es milde sagt, Quatsch, wenn man es weniger milde sagt, gefährlich.
Das heißt, Sie haben da also auch gar kein Verständnis dafür, wenn zum Beispiel die Klimaaktivistin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, in diesen Tagen der Demokratie vorgeworfen hat, mit dem Klimawandel überfordert zu sein. Oder auch, wenn es eine Analyse auch in diesen Tagen von der Initiative Net Zero Tracker gibt, die festgestellt haben, dass zwar zunehmend demokratische Regierungen und Unternehmen versprechen, dass sie klimaneutral werden wollen. Was aber überall fehlt, ist die konkreten Maßnahmen, um das umzusetzen. Und dann sind wir wieder bei den Mehrheiten.
Nee, das sehe ich anders. Und zwar auch wiederum in fast jedem Aspekt. Ich stimme Luisa Neubauer und den Fridays for Future durchaus zu, dass ganz offensichtlich sehr viel zu wenig getan wird, um die Erderhitzung zu bekämpfen. Das ist ja völlig richtig. Aber der Vorwurf richtet sich bei den Fridays for Future ja nicht gegen die Demokratie als System, sondern es richtet sich an die Interessengruppen, die zu wenig tun, und eine Politik, die ebenfalls zu wenig tut.
Das ist ja, aber das sind ja die real existierenden Zustände in dieser Demokratie. Es gibt Interessengruppen, die denken auch nicht immer nur ans Allgemeinwohl, und die müssen miteinander versöhnt werden, und die berühmten Mehrheiten müssen gefunden werden, sonst gibt es gar nichts, noch nicht mal ein Tempolimit.
Ja, aber auch das ist ja nicht richtig. Wenn Sie sich in die Unternehmen hineinbegeben, da gibt es ja Sohne und solche. Und es gibt Sohne, die sagen, okay, für uns, für unsere künftigen Geschäftsmodelle, aber auch für unsere gesellschaftliche Verantwortung sehen wir ein, dass wir umbauen müssen, dass wir Nachhaltigkeit nach vorne stellen müssen, dass wir klimafreundlich werden müssen und all diese Dinge. Das ist erstmal auch aus einem eigenen unternehmerischen Interesse motiviert und ist auch rational. Andere Unternehmen brauchen dann mehr Druck. Und Politik ist letztlich ja dafür da, jetzt in so einer Marktwirtschaft, wie wir sie haben, bestimmte Regulierungen einzuziehen und gegenüber den freien Marktkräften durchzusetzen. Und dieses Prinzip funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Und wie die Fridays for Future zu Recht monieren, in Bezug auf notwendige Klimaschutzmaßnahmen funktioniert es halt schlechter. Aber das spricht doch nicht gegen die Demokratie als Prinzip.
Also keine Ökodiktatur ist das, was Sie anstreben?
Ich strebe es mal ohnehin sowieso nicht an. Ich bin auch gar nicht in der Position, das anzustreben. Und da möchte ich noch eine Bemerkung dazu machen. Auch in der Hinsicht ist die Debatte ja rein fiktional. Wer würde denn jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir wollen eine Diktatur? Wer würde denn jetzt allen Ernstes die Demokratie abschaffen wollen? Und insofern ist diese Debatte ja auch ein bisschen eine Geisterdebatte.
Gut, dann lassen wir mal die Geister hinter uns und gehen zu den real existierenden Zusammenhängen. Ich unterstelle, dass Sie jetzt auch nicht unbedingt sich wünschen würden, selber anschaffen können Sie ihn nicht, aber sich wünschen würden, einen radikal-liberalen, neoliberalen Staat oder so Nachtwächterstaat, der nur für Infrastruktur sorgt, sondern den liberalen, demokratischen, aber Fragezeichen auch den gestaltenden Staat. Also schon, wenn nicht Staat als neuer Superstar, wie die Zeit vor ein paar Wochen gesagt hat, der jetzt alles richten soll, auch unterhalb der Schwelle der Diktatur, aber ein bisschen paternalistisch dürfte er schon sein angesichts der Krise?
Da lohnt es sich vielleicht zu gucken, welche Prozesse der Entstaatlichung wir in den letzten 3, 4 Jahrzehnten mit welchen Ergebnissen wir gesehen haben. Und dass es gerade in Krisensituationen ohne den Staat, der helfend und moderierend eingreift, nicht geht, hat ja sogar schon die FDP verstanden und exekutiert das ja in Gestalt des Finanzministers geradezu exzessiv. Das ist ja hübsch, weil man einfach sehen kann, dass selbst diese Befürworter des Marktes an bestimmten Stellen gar nicht umhin kommen, den Staat mit als Akteur zu sehen. Die andere Frage ist ja auch die, welche Regulierungen müssen von staatlicher Seite her etabliert werden, damit nachhaltiges Handeln von Leuten auch praktiziert werden kann, übrigens von Unternehmen auch praktiziert werden kann. Wir sind ja im Moment in einer Situation, wo es wesentlich einfacher und kostengünstiger ist, nicht nachhaltig zu wirtschaften und nicht nachhaltig zu konsumieren, und aufwendiger und teurer ist, als es nachhaltig zu tun. Und da sind natürlich die Institutionen gefragt, die entsprechende Regulierungen einziehen müssen, damit das sich genau umkehrt.
Würden Sie denn die Einstellung des Autoren und Politologen Philipp Lepenies teilen, der sagt, im Zuge des Neoliberalismus mit seinem Verständnis, dass sich der Staat eben tunlichst aus Wirtschaft und Gesellschaft heraushalten sollte, vor allen Dingen aus der Wirtschaft heraushalten sollte, habe es so eine Art Politik des Unterlassens gegeben und man habe sich eben gar nicht mehr als Regierung getraut zu gestalten, weil das sowas wie Freiheitsberaubung sein könnte oder so wahrgenommen werden könnte. Jetzt ist der Neoliberalismus wahrscheinlich eher auf dem Rückzug begriffen, aber wirkt so eine Haltung politisch noch nach? Würden Sie das so sehen?
Ja. Es wirkt ganz extrem nach. Es wirkt zum Beispiel schon in der Diskussion nach, die sofort auftritt, wenn jemand nach Gesetzen oder Verordnungen oder nehmen wir das Beispiel Tempolimit, wenn sowas ins Spiel gebracht wird, dann sind die Marktliberalen stehen sofort da und sagen, um Gottes Willen, wir setzen auf freiwillige Selbstverantwortung und so weiter, wir wollen den Leuten nichts vorschreiben. Dasselbe bei jetzt meinetwegen, was jetzt auf uns zukommen wird, eine erneute Maskendiskussion. Da wird man, nein, wir setzen auf die Eigenverantwortung und so weiter. Dabei ist eine moderne Staatlichkeit ja gar nicht denkbar, ohne eine Ordnungspolitik und ohne ein Ordnungsrecht. Was die neoliberale Epoche uns hinterlassen hat, ist ein vollkommen falsches Bild davon, welchen Wert Gebote und Verbote überhaupt haben und dass sie eigentlich diejenigen Instrumente sind, die die Freiheit der Menschen überhaupt sicherstellen gegenüber dem Wildwuchs der Einzelnen.
Sie haben das Stichwort Corona-Politik genannt. Jetzt wird im Zusammenhang mit dieser Politik so im Nachgang oder auch in Bezug auf das, was da noch auf uns zukommt, die Frage heftig diskutiert, ob Politik in einer liberalen Demokratie, wenn auch zeitlich befristet, vorschreiben darf, wohin und ob man überhaupt reisen darf, mit wem und mit wie vielen Menschen man sich treffen darf und einen räumlichen Mindestabstand bei unvermeidbaren Begegnungen mit Menschen. Darf sie das?
Sie muss es in bestimmten Situationen. Man denke an die erste Welle, als das wissenschaftliche Wissen über das Virus noch ausgesprochen gering gewesen ist, als die Frage der Schwere der Erkrankungen noch vollkommen ungeklärt gewesen ist. Und
ja, aber es gibt viele, die das eben nicht so sehen, die ja dann auch nach Karlsruhe vors Bundesverfassungsgericht gegangen sind, weil sie gesagt haben, das waren Eingriffe in die Freiheitsrechte von Menschen, die nicht verhältnismäßig und nicht dazu geneigt waren, den gewünschten Ziel näher zu kommen.
Aber das Verfassungsgericht hat ja nicht grundsätzlich in Frage gestellt, dass hier aus Seiten der Gesundheitspolitik und der Institutionen Eingriffe nötig sind. Und die sind ja zweifelsohne nötig. Nehmen wir doch mal die Diskussion, die jetzt kommen wird, weil die erst für den Herbst erwartete Welle ist ja jetzt schon da. Und jetzt wird sich der liberale Flügel strikt gegen irgendwelche Regulierungen wehren. Das heißt, Menschen werden wahrscheinlich nicht rechtlich dazu verdonnert werden, Masken zu tragen in geschlossenen Räumen, in Supermärkten und so weiter. Jetzt haben wir aber besonders vulnerable Personengruppen, Kinder, die vorerkrankt sind, die nicht geimpft werden können, die dadurch mehr gefährdet sind als Einzelne, ihre Freiheitsräume eingeschränkt sind, ältere Personengruppen auch und so weiter. Und wenn ich keinen rechtlichen Rahmen dafür habe, dass andere Menschen, die weniger gefährdet sind, Rücksicht nehmen auf die Gefährdeten, dann widerspricht das meines Erachtens nach der Fürsorgeverantwortung von staatlicher Seite aus. Und dann kommen die Gerichte und die müssen abwägen, ob die Freiheitseinschränkung, die aus dem Tragen einer Maske resultiert, schwerer wiegt als die Freiheitseinschränkung einer gefährdeten Person, die sich gar nicht mehr nach draußen überhaupt bewegen kann. So läuft das in einem Rechtsstaat.
Wir reden hier bei Deutschlandfunk Kultur Tacheles mit dem Soziologen Harald Welzer. Unser Thema ist die Krisentauglichkeit der Demokratie. Von der Corona-Politik, Herr Welzer, nochmal zurück zur Klimakrise. Die sozial-ökologische Transformation ins sogenannte postfossile Zeitalter, die kann man nicht dem Markt überlassen. Und dann geht es also wirklich um Zumutungen. So, die kann man jetzt mit Geh- und Verboten verordnen. Oder wäre es aus Ihrer Sicht besser, zu informieren, aufzuklären und dann auf die Vernunft und die Verzichtbereitschaft von Menschen aus Einsicht zu setzen?
Ja, jetzt werden Sie sich wundern, was ich antworte. Die Antwort ist, Aufklärung können Sie vergessen. Und zwar aus dem empirischen Sachverhalt heraus, dass dieses Jahr ist das Jubiläumsjahr des Erscheinens der Grenzen des Wachstums. Das ist vor 50 Jahren erschienen, dieses Buch. Letztes Jahr war das Jubiläum von Greenpeace, ebenfalls das 50-jährige Jubiläum. Ich bin schon auf einigen Klimaveranstaltungen gewesen, die das 30-jährige Jubiläum von bestehenden Klimabündnissen gefeiert hat. So, was will uns das sagen? Es will uns sagen, dass die Aufklärungsbemühungen einfach überhaupt nichts daran verändert, was Bedürfnisse sind, was Interessenlagen sind, was Möglichkeiten sind, Interessen besser oder schlechter durchzusetzen. Alles das hat mit Aufklärung nicht das Geringste zu tun. Und ich erzähle meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Klimawissenschaft auch gewissermaßen jeden Tag aufs Neue, ihr könnt mit eurem Mahnen und Warnen aufhören, weil das ändert nichts an dem Verhalten der Menschen. Also darauf zu setzen, dass man Informationen vermittelt und dass die Leute daraus die wünschenswerten Schlüsse ziehen, vernachlässigt völlig, was sind denn eigentlich die Mechanismen, nach denen wir Entscheidungen treffen.
Ja gut, aber dann sind wir wieder bei der Frage, wie man für die dann offenbar nötigen Geh- und Verbote die Mehrheiten finden kann. Also wenn wir sagen, das persönliche Konsumverhalten von Menschen hat einen Einfluss auf den Klimawandel, natürlich auch die Art, wie wir wirtschaften, aber auch das persönliche Konsumverhalten. So, darf dann der demokratische Staat gegebenenfalls mit Verboten die Freiheit zu konsumieren, was ich will, in welchem Umfang ich es will, wenn es nicht Drogen sind, mir zu verbieten?
Ja, warum denn nicht?
Na, weil ich dann in die persönlichen Freiheiten eingreife. Ja, also wie weit darf das gehen? Kein Fleisch mehr essen, nicht mehr fliegen?
Nee, darauf lasse ich mich gar nicht ein. Aber Sie können sozusagen das historisch betrachten und können sagen, okay, wir haben ja bestimmte Dinge eingeführt in unserer Gesellschaft, trotz Widerständen, die es gegeben hat, die sich als extrem nützlich erwiesen haben. Also den Katalysator beim Auto als Auflage auch für die Autohersteller. Die entsprechende steuerliche Regulierung Regulierung nach den Schadstoffen, die Einführung von Sicherheitsgurten. Sie können unfassbar viele Dinge nehmen, wo Sie sehen, aha, da hat es immer auf Widerstand gestoßen, hat sich aber als gesellschaftlich mittelfristig sinnvoll herausgestellt. Also stellen wir uns doch nicht künstlich so, als würden wir jedes Mal gewissermaßen den Weltuntergang haben, wenn man bestimmte individuelle Freiheitsrechte zugunsten allgemeiner Freiheitsrechte einschränkt. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir haben uns ja mittlerweile ein Freiheitsverständnis zugelegt. Sozusagen jeder kann machen, was er will, dem Wohl, dem Allgemeinwohl und damit auch den Freiheitsrechten auch von Benachteiligten völlig vorgeordnet wird. Und das entspricht überhaupt nicht unserer Gesellschaftsvorstellung, überhaupt auch nicht der Funktionsweise von Demokratie. Und das muss man aus den Köpfen raus. Aber ich würde gern was ganz anderes nochmal ins Spiel bringen. Wenn Sie Menschen dazu bringen wollen, sich ökologisch besser zu verhalten, dann müssen Sie nicht ein Schild hochhalten und sagen, wir haben hier den Klimawandel, deshalb müsst ihr jetzt auf irgendwas verzichten. Sondern man muss Angebote dafür machen, wie ein besseres Leben unter weniger zerstörerischen Bedingungen möglich ist und sogar die Lebensqualität erhöht. Und das ist ja das große Versäumnis von jetzt 50 Jahre Ökokommunikation, dass man immer nur gemahnt und gewarnt hat, aber überhaupt kein Angebot gemacht hat.
Man kann natürlich finanzielle Angebote machen, um gewünschtes Verhalten zu erreichen. Man kann viel über Preissteuern, ne? Inlandsflüge, Fleisch, Benzin, Zigaretten, was weiß ich. Man kann das alles teurer machen und sagen, dann wird es weniger nachgefragt. Aber dann hat man sofort die soziale Frage mit im Spiel, weil man argumentieren kann, ja, dann können sich Fehlverhalten nur noch die Reichen leisten.
Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Mit Angebot meine ich, dass man auf den Kern der Funktionsweise einer modernen Demokratie abhebt. Und der Kern der Funktionsweise ist, dass die Menschen gestalten können ihre Welt. Dann lassen Sie uns doch mal darüber reden, wie wir Mobilität gestalten können. Heute herrscht gewissermaßen der Irrglaube fort, Mobilität müsse durch Autos sichergestellt werden. Und weil man ein Problem mit den Emissionen der Autos hat, meint man, man muss das jetzt über Elektroautos sicherstellen. Warum reden wir nicht darüber, wie wir weniger Mobilität herstellen können und gleichzeitig die Lebensqualität erhöhen?
Aber warum reden wir dann nicht darüber?
Ja, weil es zu viel Interessen gibt, beispielsweise Deutschland ist eben ein Autoland und deshalb entstehen ja auch wirklich vollkommen irre Entwicklungen, dass durch die Elektromobilität der Kleinwagen aussterben wird und Leute sich künftig, da wären wir genau übrigens bei Ihrem Punkt und zwar genau gegenteilig, die sich kein großes Auto leisten können, die dürfen an dieser Mobilität nicht mehr teilhaben. So, aber jetzt lassen Sie mich mal mein Beispiel sagen. Wir haben das Problem in vielen Landgemeinden, dass die Leute ein Auto haben müssen, auch ältere Menschen, weil der nächste Laden 20 Kilometer entfernt liegt, in einem dieser hässlichen Shoppingzentren irgendwie bei der nächsten Kleinstadt. Es gibt Beispiele dafür, wo Gemeinden auf die Idee kommen zu sagen, wir sparen Mobilität ein, indem wir den örtlichen Lebensmittelhändler subventionieren und dem den Laden kostenlos oder sehr günstig zur Verfügung stellen, damit der unternehmerisch rechnen kann. So, dann sparen sie Mobilität ein, sie gewinnen aber Lebensqualität, weil sie plötzlich einen Ort wieder im Dorf haben, wo Leute sich treffen, wo sie miteinander plaudern, wo sie Informationen austauschen und so weiter. Und das kann man dann kombinieren mit öffentlichen Verkehrssystemen und mit Rufbussen und sonst was. Jenseits von Verboten, sie tun ökologisch was Gutes, ist aber gar nicht primär in der Erfahrung der Menschen. Primär ist die Erfahrung, es ist jetzt viel besser als vorher. Ich spare Zeit, ich spare Stress und so weiter, treffe Leute. Unser Dorf ist besser geworden. So rum müssen wir darüber diskutieren. Kein Mensch hat Lust auf Veränderung aufgrund einer negativen Begründung. Aber wenn wir was Positives anbieten, dann haben Leute Lust, Dinge zu verändern. Deshalb ist mein Motto, ich finde eine autofreie Stadt auch dann gut, wenn es gar keinen Klimawandel gibt.
Und dann fragt man sich natürlich, wer da sozusagen am Steuerrad sitzt, wenn es um diese Veränderung geht. Sie haben, Herr Welz, in einem Interview gesagt, es fehlt uns in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in der Welt, an einer Kultur des Aufhörens, dass man trotz Klimakrise nach alten Mustern handelt. Wir sind gepolt auf ewiges Wachstum oder eben Individualverkehr. Wenn man das ändern will, zum Beispiel Ihr schönes Beispiel nimmt von dem autofreien Dorf oder der autofreien Kleinstadt, wer muss das steuern? Kommt das sozusagen von unten nach oben, also die Zivilgesellschaft muss das organisieren oder sind wir dann wieder bei der gestaltenden Politik? vielleicht zu wenig gestaltenden Politik.
Ja, aber wer ist die gestaltende Politik? Es ist ja verkürzt, wenn man jetzt nur auf den Bundestag guckt oder auf die Landtage. Das heißt, diese Ebenen von parlamentarischer Politik, die Musik spielt ja dort, wo kommunale Politik gemacht wird. Und das können wir auch gleich wieder zurückdrehen auf die Klimafragestellung. Es gibt eine Vereinigung von 9000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern weltweit, die jenseits der nationalen Politiken oder auch der EU-Politik lange, lange vorher schon verabredet haben, was die notwendigen Maßnahmen sind, die Städte klimafreundlich und irgendwann klimaneutral zu machen. Und Sie können doch einfach in Deutschland oder in vergleichbaren Ländern gucken. In Hannover zum Beispiel, was übrigens in der Nachkriegszeit die erste autogerechte Stadt Westdeutschlands gewesen ist, hat der junge Bürgermeister jetzt den Plan, das zur ersten autofreien Innenstadt, also ausgerechnet die autogerechte Stadt wird jetzt diejenige, die wieder menschengerecht wird. Und das können Sie vergleichen mit anderen Städten, wo Verkehrskonzepte aussehen wie 1958, wo man die Idee hatte, dass jeder das Recht hat, mit seinem eigenen Auto zum Zigarettenautomaten zu fahren. Sie können das einfach sehen, wie die lokalen Kulturen verändert werden können, dadurch, wenn es dann Initiative Leute in den jeweiligen kommunalen Organisationen und Behörden gibt, die das auch mit umsetzen. Und dann kann man die Leute fragen, wie findet ihr das denn, wie jetzt eure Stadt, euer Dorf jetzt aussieht, wird positive Reaktionen ernten. Und es gibt welche, die sind sehr statisch und da verändert sich nichts und die Leute sind unzufrieden.
Also Demokratie findet vielleicht am effektivsten, wenn sie umgesetzt werden muss, auf der kommunalen Ebene statt. Wenn wir, Herr Welzer, sagen, dass der demokratische Staat ein Verbotsrecht hat, dann wäre die nächste Frage, und um die haben Sie sich vorhin so ein bisschen gedrückt, um die Antwort darauf: Was kann man denn wirklich verbieten wollen? Also wenn man weiß, dass zum Beispiel übermäßiger Fleischkonsum extrem klimaschädlich ist, neben anderen Folgen, die das haben kann, dass Inlandsflüge sowohl überflüssig wie sehr klimarelevant sind, muss man dann solche Dinge schlichterdings verbieten?
Ja, warum nicht? Ich kann Ihre Beispiele fortsetzen. Ich würde jedes Auto, was mehr als 2 Tonnen wiegt, verbieten. Was soll der Sinn davon sein? Man kann auch Obergrenzen für PS oder für Verbrauch einziehen. Und auch alles das ist überhaupt nichts Exotisches.
Aber nicht mehrheitsfähig. Und dann wird es auch nicht kommen.
I don't know. Also ich meine, die Tragik, die wir haben und das Beispiel schlechthin, wie wenig die Erderhitzung bisher als Politikfeld angekommen ist. Das hatten wir in dem Beispiel, dass in dieser Ampelkoalition bereits in den Sondierungsverhandlungen als allererstes das Tempolimit gefallen ist, was ausgesprochen originell ist, weil es sich hierbei um die einzige Klimaschutzmaßnahme handelt, die absolut nichts kostet und vom ersten Tag an wirksam wird. Und übrigens von der Einsparwirkung eben genau mit Ihrem Beispiel des Einstellens des innerdeutschen Flugverkehrs vergleichbar ist. Was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass die ganze Dramatisierung des Klimathemas letztlich eine rhetorische Dramatisierung ist und selbst bei den Grünen noch nicht mal in politisches Handeln konkret übersetzt wird, an der Stelle, wo es am einfachsten ist. Das heißt, 50 Jahre oder beim Klima 30 Jahre Kommunikation haben noch nicht dazu geführt, dass eine Bereitschaft dafür da ist, dass man wirklich Gesellschaft klimafreundlich umgestaltet.
Ich möchte noch mal den Kreis zur Corona-Politik schlagen. Was zeigt uns das Handeln der Regierenden diesbezüglich in der letzten Zeit für den möglichen künftigen Umgang mit der Klimakrise? Man könnte es so werten, dass man sagt, ach, gucke mal, die Politik lenkt ja doch. Es ist nicht die Wirtschaft, die der Politik sagt, wo es lang geht. Geht doch, die trauen sich was. Ja, oder man müsste sagen, die normalen Prozesse in unserer Demokratie mit Absprachen in alle Richtungen, in allen Parlamenten, geht dann eben doch nicht.
Also Demokratie ist eben auch kein bunter Teller. Es gibt Beispiele, wo wir auf bestimmte Erfolge verweisen können, die nur in Demokratien erzielt worden sind. Und es gibt halt auch negative Beispiele. Sie haben ja vorhin darauf hingewiesen, dass für eine funktionierende Demokratie die Zivilgesellschaft eine unabdingbare Größe ist. Und wenn wir aber eine Zivilgesellschaft haben, die inzwischen nur noch zu 50% zu den Wahlen geht und sich von ihrer aktiven Rolle verabschiedet hat, dann nützt es auch nicht so viel, immer gewissermaßen die Schuldigen entweder in der Politik oder der Wirtschaft zu suchen. Also die sind ja auch immer nur so gut oder schlecht wie diejenigen, die ihnen den Auftrag geben. Und wenn sich Leute wie wir, Akteure in der Zivilgesellschaft, sozusagen aus der aktiven Rolle verabschieden und Politik und Wirtschaft nur als Liefersystem verstehen, dann ist es um die Demokratie in der Tat schlecht bestellt.
Sagt der Soziologe Harald Welzer. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.